Ja, guten Morgen. Die Katha hat mich eben gefragt, oder beziehungsweise gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, ob der Powerdy-Stream, das, was ich jetzt vorbereitet hat, so richtig zu dem passt, was du heute sagen willst. Und jetzt hätte ich fast gesagt, Katha, super. Vor allen Dingen das, was du dazwischen gesagt hast, das würde als Predigt, glaube ich, für heute reichen. Mir zumindest. Wir können jetzt noch Lobpreis machen und dann hätte, glaube ich, jeder genug zum Nachdenken. Und tatsächlich ist das so und ich erlebe das momentan auch sehr krass. Ich weiß nicht, wie euch das geht, weil die Zeiten auch irgendwie krass sind, dass wir so viel Veränderung haben, ja, auch in dieser Welt und was das alles mit den Menschen macht. Und habe das Gefühl, dass sich noch nie so viel wesentlich verändert hat in so kurzer Zeit. Das kann einem dann schon mal zum Nachdenken bringen, ja, insbesondere über das, was du jetzt gesagt hast. Von daher passt das, glaube ich, insgesamt sehr gut. Also ich sage noch ein paar Worte, nehmt das mal als Add-on zu dem, was die Katha gesagt hat. Ich sag mal andersrum. Das Thema heute Morgen, was ich mit euch teilen möchte, ist Gehorsam. Lass es mal kurz wirken, weil passiert ja was, wenn man mal so drüber nachdenkt, Gehorsam, was löst das denn bei mir aus? Ich würde euch zunächst aber ganz gerne ein bisschen mitnehmen in meinen ganz persönlichen Denkprozess, der jetzt schon ein bisschen länger andauert. Und vielleicht ist es sogar ein Teil der Wahrheit, dass der schon mal ein ganzes Leben lang andauert. Neu entfacht wurde jetzt allerdings dieser Denkprozess in den letzten Wochen. Im Rahmen der Bibellese habe ich im Januar angefangen, wieder mit den Mosebüchern. Das liegt daran, dass sie ganz vorne sind. Und ich bin jetzt bei Samuel in etwa, was das Alte Testament angeht. Und ich habe mal so exemplarisch drei Bibelverse mitgebracht, die mich beeindruckt haben, die euch dann aber vielleicht auch ein bisschen helfen, so das, was ich denke und danach noch ein bisschen ausführen möchte, euch da so ein bisschen mitzunehmen. Der erste kommt aus 5. Mose 8, hier die Verse 1 bis 5. Ich lese uns die mal vor. Haltet euch genau an alle Gebote, die ich euch heute weitergebe. Dann werdet ihr am Leben bleiben, euer Volk wird immer größer werden und das Land einnehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierhin geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Ihr ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Das ist ein Abschnitt, da sind Verse, die Mose dem Volk Israel weitergibt, also nach der Wüstenwanderung, kurz vor dem Einzug in das neu gelobte Land. Und zur Erinnerung für uns, Mose konnte ja nicht mitgehen in dieses neu gelobte Land, weil er ungehorsam war. Und das Volk Israel, das musste wegen Ungehorsam 40 Jahre durch die Wüste wandern. Das war so nicht geplant. Grund 40 Jahre, es musste die gesamte Generation, die damals an Gott gezweifelt hat, aussterben. Weiterer Vers, bisschen weiter hinten, diesmal aus Josua 23, liebt den Herrn, euren Gott, bemüht euch immer wieder darum, denn es geht um euer Leben. Wenn ihr euch von ihm abwendet und euch mit den Völkern einlasst, die noch in eurem Land sind, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet und vermischt, dann wird der Herr, euer Gott, diese Völker ganz gewiss nicht mehr aus eurem Land vertreiben. Dann werden sie für euch zum Fallstrick. Sie werden euch quälen wie Peitschenhiebe und wie Dornenzweige, die man euch ins Gesicht schlägt. Am Ende wird keiner von euch in diesem guten Land bleiben, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Also auch hier. Liebt Gott und euer Leben wird gelingen, tut es nicht und seine Strafe wird über euch kommen. Der Luthertext ist dazu überschrieben mit Josuas letzte Vermahnung. Und auch hier ist es so, dass Josua am Ende seines Lebens das dem Volk Israel mitgibt. Nochmal ein dritter Text, diesmal aus den Richterbüchern. Sie beseitigten die fremden Götter und dienten wieder dem Herrn. Da konnte er ihr Elend nicht länger ertragen. Und in diesem einen Vers steckt für mich ganz viel mehr, als ich eigentlich heute Morgen sagen will, und auch ganz andere Dinge. Das ist ein Beispiel dafür, dass auch und gerade das Volk Israel immer wieder Segen erfahren hat an der Stelle, wenn es zu Gott zurückkam. Das ist vielleicht für heute jetzt wichtig. Aber mir geht es heute überhaupt nicht um das Volk Israel. Mir geht es heute um uns. Was ist denn unser Gehorsam, unser persönlicher Gehorsam Gott gegenüber wert? Oder was passiert denn, wenn wir als Kinder Gottes ungehorsam sind? Also zählen denn diese alttestamentlichen Beispiele, da kann ich noch ganz viele mehr von bringen, für uns heute auch noch? Oder sind das Geschichten, von denen wir sagen, boah, wichtig zu wissen, muss man so, um den Gesamtkontext zu verstehen, schon mal gehört haben, vielleicht sich auch mal anhören. Die haben aber mit uns jetzt nur eingeschränkt was zu tun. Und ich bin mir heute tatsächlich überhaupt gar nicht so ganz sicher, wie viel ich euch da mitgeben kann, im Sinne von, so ist das jetzt, Predigt. Und vielleicht sind auch gar nicht so ganz viele echte Augenöffner für eine Wahrheit dabei, die wir jetzt bisher noch nie so gesehen haben oder überhaupt nicht erkannt haben. Ich würde euch gerne viel mehr mitnehmen in einen Denkprozess. Und wenn es Gottes Wille ist, dann wird auch für jeden heute Morgen von uns was dabei sein, was unser Leben vielleicht in der kommenden Woche oder darüber hinaus dann auch bestimmen und weiterbringen wird. Ja, damit das überhaupt möglich ist, brauchen wir unbedingt Gottes Geist und deswegen möchte ich gerne nochmal beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken für diesen Tag, den du uns heute geschenkt hast und dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns tatsächlich hier frei versammeln dürfen. Herr, danke für dieses Vorrecht und für diese Gnade. Danke dafür, dass du jetzt hier anwesend bist und dass du jede Lebenssituation von jedem von uns sehr genau kennst. Und ich bitte dich, Herr, dass du den Gottesdienst, dass du uns alle dazu nutzt, Herr, dass du jedem genau das mitgibst, was heute für ihn oder in der Zukunft für ihn wichtig ist. Bitte segne uns. Amen. Ja, ganz weit verbreitet ist in christlichen Kreisen die Vorstellung, dass Gott sich direkt strafend oder belohnend in welcher Weise auch immer meldet und Einfluss auf unser Leben nimmt. Und je nachdem, wie man sich halt verhält, nämlich richtig oder falsch, indem man die Ge- oder Verbote halt entsprechend beachtet. Interessant fand ich, dass man das sogar im evangelischen Bibellexikon lesen kann. Zitat aus Band 3, Spalte 1157 von Herrn Hesse. Achtung, unter Strafe verstehen wir die Reaktion der Gottheit, des oder der von ihr bevollmächtigten Menschen oder eine menschliche Gemeinschaft auf eine Versündigung oder einen Rechtsbruch. Rechtsbruch, wichtig, kein Rechtsspruch. Und ihr kennt bestimmt auch den folgenden Spruch oder vielleicht wendet ihr den auch manchmal an. Bei mir geht das schon mal so durch. Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. In einigen christlichen Kreisen ist es ja auch durchaus eine Überzeugung, dass Ungehorsam und Sünde im Leben zu Krankheit führt. Also wenn man krank ist, dann wird nach der Sünde im Leben gesucht, desjenigen, der krank ist. Ich habe mir dann heute Morgen nochmal so überlegt, okay, dann muss man bei mir nicht lang suchen. Und so krank kann ich eigentlich schon gar nicht werden. Aber ist es denn wirklich so, dass diese Geschwister, die das auch wirklich glauben und diesen Glauben auch leben, da so völlig falsch liegen? Aber wir brauchen ja gar nicht zu schauen darauf, wie das andere handhaben. Was glauben wir denn? Und ich bin mir relativ sicher, dass wir ein sehr, sehr differenziertes Bild heute Morgen hier bekommen würden, wenn jeder mal so sagen würde oder auf die Frage antworten würden, ob du denn daran glaubst, dass Gott Sünder und Ungehorsam hier bei uns Menschen auf dieser Welt straft oder nicht. Bin ich total überzeugt davon, würden wir eine ganz, ganz weite Spanne sehen. Ich glaube tatsächlich, dass wir bei solchen schwierigen, also für mich schwierigen Lebensfragen, immer nur dann weiterkommen können, wenn wir die Antworten Wort Gottes suchen und uns anschauen, wie Jesus selbst gelebt hat. Ich glaube aber auch, dass es ganz viel zu tun hat, wie man da eingestellt ist, was man eigentlich für ein Gottesbild mitbringt. Was bringe ich für ein Gottesbild in meinem Leben mit? Das hat ja ganz viel mit dem zu tun, was habe ich denn erlebt? Ja, wie bin ich groß geworden? Wie bin ich erzogen worden im Glauben? Und was habe ich denn tatsächlich auch erlebt? Wir haben vielleicht dann heute oder gerade heute auch die Gelegenheit, hier das, was wir glauben, nochmal auf den Prüfstand zu stellen und darüber nachzudenken, ob wir das denn zukünftig wirklich so weiter glauben und denken wollen. Wenn wir über Gottesbilder sprechen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir dabei nicht objektive Eigenschaften Gottes zu Gesicht bekommen, sondern nur Vorstellungen letztendlich von ihm. Es ist auch so, dass das zweite Gebot verbietet, dass wir uns ein Bild von Gott machen, und das kann man auch tatsächlich wörtlich verstehen, dass man ihn nicht malen und sonst irgendwie abbilden darf. Das habe ich gleich auch eine Abbildung mitgebracht, verzeiht mir das. Das ist auch ein Thema, was tatsächlich auch andere Religionen teilen, der Islam insbesondere. Man kann es aber auch so deuten, dass wir uns immer bewusst halten können, dass wir Gott weder mit unseren Gedanken noch mit unseren Vorstellungen erfassen können, weil er nun mal kein Gegenstand unserer Erkenntnis sein kann, weshalb alles, was wir über ihn aussagen, natürlich auch vom Grunde her höchst unvollkommen und mangelhaft ist. Außerdem tragen wir in unseren Vorstellungen von Gott viel von unseren Lieblingsgedanken, nenne ich das mal, und unser Lebensgefühl oder unsere Lebenssituation direkt mit rein. Auch das ist ein Grund dafür, dass sich die Menschen zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedliche Bilder von Gott gemacht haben. Das spiegelt sich auch so in der Bibel wider. Deshalb bedeutet unser Nachdenken über Gottesbilder vor allen Dingen ein Nachdenken auch über uns selbst. Aber vielleicht bekommen wir ja dabei auch so den einen oder anderen Zipfel der Wirklichkeit Gottes zu fassen. Es gibt ja tatsächlich, ich habe eben ein paar Beispiele dafür genannt, und ich glaube, die kennen wir tatsächlich alle, nicht so selten das Bild des strafenden Gottes mit vielfältigen Beispielen, die wir eben schon mal gehört haben. Dass Gott die Menschen beaufsichtigt und sie entweder bereits in diesem Leben oder halt auch spätestens im jüngsten Gericht für ihre bösen Taten bestraft. Das hat unzählige Menschen durch die ganze Christentumsgeschichte beschäftigt und geängstigt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch bis heute so. Es war auch so, muss man sich nicht wirklich drüber wundern, wenn man weiß, wie Luther groß geworden ist, dass auch er von dieser Angst über viele Jahre schwer geplagt war. Und es hat gedauert, bis er Trost in den Aussagen von Paulus fand, dass durch Jesu Tod alle unsere Schuld bezahlt ist und wir uns deshalb vor Gott nicht mehr fürchten müssen, sondern auf seine Gnade vertrauen können. Und das ist jetzt die erste wirklich wichtige Aussage von mir heute Morgen. Und ich möchte das auch sehr, sehr deutlich sagen, weil das wirklich wichtig ist zu verstehen und auch zu verinnerlichen. Ich möchte für das, was ich jetzt sagen will, gerne nochmal stellvertretend für viele andere Bibelstellen Johannes 3, Vers 16 nennen. Kann doch jemand von euch sagen, oder? Johannes 3, Vers 16, hat das jemand drauf? Dankeschön. War ziemlich laut, aber es ist wert, dass ich es einfach nochmal wiederhole. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es geht mir heute, und es geht, glaube ich, bei der Frage des Ungehorsams und der Sünde eines Christen nicht darum, ob er gerettet ist oder nicht. Das sagt unter anderem Johannes 3, Vers 16 deutlich aus. Gerettet sind wir dann, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ausrufezeichen. Und wenn euch heute oder in der Zukunft irgendwann irgendjemand mal irgendetwas anderes sagt, dann glaubt ihm das bitte nicht, sondern schaut, was dort in der Bibel steht. Denn es geht jetzt nicht darum, auch bei der Frage des Gehorsams Gott gegenüber, es geht nicht darum, Angst zu erzeugen im Sinne von, wenn ich das nicht mache, dann wird irgendwas passieren. Ob was passiert, sehen wir gleich noch. Denn das ist eine wirklich wichtige biblische Wahrheit, vielleicht die zentralste überhaupt. Und deswegen ist es mir nochmal wichtig, und ich wiederhole mich jetzt, dass wir das als Grundsatz unseres Glaubens festhalten. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du gerettet. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann kann man viel entspannter in dieses Thema tatsächlich einsteigen, auch in dieses Thema Ungehorsam und seine Auswirkungen nachdenken, wenn man das einfach als Tatsache akzeptiert hat. In der Frage des Gehorsams geht es mir heute um unser Leben und wie es verläuft. Denn auch heute ist der strafende Gott für viele Menschen ein wirklich bestimmendes, bedrückendes Lebensthema geblieben. Und wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann würde ich sagen, ich bin auch so groß geworden. Da wird aber der Herr Jesus sehr traurig sein, wenn er sich wie du dich verhältst. Schon bei ganz kleinen Kindern so. Kennt ihr das vielleicht? Es ist nicht so ganz weit weg, dass im Namen Jesu Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht wird für ein vermeintliches Fehlverhalten. Ich habe das in meiner Jugend dann auch weitererlebt. Und da bringt es der folgende Spruch schon ganz gut rüber. Wie ich hier in Bezug auf mein damaliges Gottesbild groß geworden bin. Vielleicht kennt ihr den auch. Das Bein, das sich zum Tanze dreht, wird im Himmel abgesägt. Hört sich ein bisschen witzig an, ja? Aber das war eigentlich nicht so ganz wirklich witzig gemeint. Damals unglaublich viel diskutiert über Musik, die man sich anhören darf oder das Recht nicht anhören darf. Ja. Und ich behaupte mal, dass es mir nicht alleine damit so geht oder ging. Dass uns da natürlich eine ganze Menge mitgegeben wurde, bewusst oder unbewusst, was eben mein Gottesbild geprägt hat. Du bist zwar gerettet, wenn du glaubst, aber wenn du dich so oder so verhältst, dann wird das noch im Himmel Konsequenzen für dich haben. Vielleicht bist du dann irgendwie ganz hinten. Ich habe andere Christen kennengelernt, die mit großer Hingabe ihre Kinder sozusagen schlagkräftig erzogen haben. Und das passt ja auch zur Lehre. Ja? Ich zitiere aus der Bibel, wen Gott liebt, den züchtigt er. Und ich will das überhaupt gar nicht kritisieren oder ins Lächerliche ziehen oder mit dem ausgestreckten Finger auf wen auch immer zeigen. All das kann und wird sicher in den meisten Fällen aus der allerbesten Absicht heraus passiert sein. Eben aus dem eigen verstandenen Gottesbild und dessen, was man glaubt, verstanden zu haben und was richtig ist. Und das ist manchmal beim Lesen der Bibel erst einmal möglicherweise auch ganz naheliegend. In der Bibel ist gleich zu Beginn vom strafenden Gott die Rede. Er vertreibt Adam und Eva aus dem Paradies und vernichtet aus Enttäuschung über die Bosheit der Menschen bis auf die Insassen der Arche Noah alles Leben auf der Erde durch die Sintflut. Was ihm übrigens später leid tut. Steht in der Bibel. Im ersten Buch Samuel wird erzählt, dass König Saul von Gott den Auftrag erhält, das Volk der Amalekiter vollständig zu vernichten. Zur Strafe dafür, dass sie sich den Israeliten einst, also damals, bevor das Volk Israel in das gelobte Land eingezogen ist, in den Weg gestellt haben, beziehungsweise ihnen nicht erlaubt haben, ihr Land zu passieren. Und da liest man immer so leicht drüber über diese Dinge. Vollständig zu vernichten hieß, vollständig zu vernichten. Also mit allen Frauen, mit allen Kindern, mit allen Säuglingen, mit allem Vieh. Das war die Anordnung unseres Gottes. Ich muss gerade dran denken, Dani hat mich darauf mal angesprochen, als wir im Urlaub waren. Deswegen habe ich es nämlich nicht einfach so überlesen. Ja? Habt ihr eine Erklärung dafür? Säuglinge töten? Sollen die auch getötet werden, weil die was falsch gemacht haben? Als Saul, dem später nur halbherzig nachkommt, also die Säuglinge hat er schön getötet, aber das Vieh hat er dann mitgenommen, unter anderem, dann wird er auch wiederum dafür bestraft. Auch bei Jesus, der doch sehr freundlich von Gott als seinem lieben Vater spricht, von seiner Güte und Barmherzigkeit, davon, dass er die Sonne aufgehen lässt über Gerechte oder Ungerechte, da gibt es auch andere Töne, wie wir eben gehört haben, eben vom Gleichnis vom großen Weltgericht. Die Karte hat es eben vorgelesen. Da werden am letzten Tag die Menschen danach geschieden, wie viel Barmherzigkeit sie in ihrem Leben geübt haben, und es wird offenbar, dass auch scheinbar alltägliche Begegnungen eine letzte Bedeutung hatten. Was ihr einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Das sagt der Weltenrichter und lädt die einen in sein Reich ein, während die anderen auf ewig dorthin verstoßen werden, wo Heulen und Zähneklappern sind. Bei der Vorbereitung der heutigen Predigt bin ich auf zwei Darstellungen gestoßen, die zwei unterschiedliche Gottesbilder vielleicht ganz gut verdeutlichen. Das erste Bild ist ein Holzschnitt von Albrecht Dürer, den könntet ihr kennen. Könntet ihr deswegen kennen, weil Peter den, glaube ich, auch verwendet hat, in seiner Predigtreihe über die Offenbarung. Wir sehen da einen endzeitlichen Richter in der Mitte. Gott in einer Illustration zur Johannes-Offenbarung. Furchtbarer Anblick, glaube ich, soll das aber auch sein. Und dieses erschreckende Gesicht mit dem Schwert, das vom Mund weggeht, so steht das auch in der Bibel, einem Sinnbild des Gerichts über die Guten und die Bösen. Für wen Gott vor allen Dingen so aussieht, der kann seines Lebens nicht mehr froh werden. Nun sagte ich schon, dass bei Christus die freundliche Sicht auf Gott eindeutig überwiegt. Das sehen wir zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder an der Geschichte von der Ehebrecherin. Auch im Alten Testament wird Gott an zahllosen Stellen für seine Barmherzigkeit gepriesen. Psalm 36, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Die Freude darüber, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, uns in so vieler Not bewahrt und unsere Schuld vergibt, ist ganz bestimmt der Grundton des Christentums. Und auch für mich ist Dankbarkeit eine wichtige Empfindung in meinem Glauben, nicht Angst. Und deshalb sind mir Bilder von Gott, die ihn freundlich zeigen, eigentlich mittlerweile deutlich am nächsten. Aber es gibt auch die anderen, die strengen, manchmal sogar grausamen und rachsüchtigen Bilder. Was sollen wir von ihnen halten? Sind diese Bilder falsch? Sind die überholt? Neurotisch? Aber wir würden uns, glaube ich, zu leicht machen, wenn wir beim Nachdenken darüber am Ende so denken, dass immer nur der liebe Gott übrig bleibt. Denn es gibt einen Aspekt in der Vorstellung vom strafenden Gott, den wir nicht ausblenden sollten. Zwischen uns Menschen hat Strafe eine wichtige Funktion. Sie dient zwar häufig nur der Abstreckung oder gar der Rache, aber das ist nicht der eigentlich wichtige Aspekt. Ihr wichtigster Sinn ist, so etwas Ähnliches wie einen Zustand vor der bösen Tat wiederherzustellen. Eine Art Wiedergutmachung. Und manchmal kann vielleicht zum Verständnis eine Art Perspektivwechsel hilfreich sein. Wenn wir uns beispielsweise etwas eindringlicher mit dem Text aus Lukas 1 beschäftigen, wo es um die Ankündigung der Geburt von Johannes des Täufers geht. Es wird da erzählt, dass dem Priester Zacharias im Tempel ein Engel begegnet. der ihm die Geburt eines Sohns verheißt. Zacharias aber fällt es schwer, daran zu glauben, denn er hat mit seiner Frau bisher keine Kinder bekommen und inzwischen sind die beiden schon sehr alt geworden. Darauf antwortet der Engel, das lesen wir da in den Versen 19 und 20, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du sollst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist. Eindeutig eine Strafe, oder? Und zwar die Strafe für Zacharias Unglaube. Und das steht auch im Neuen Testament. Lasst uns, bevor wir uns damit noch einmal beschäftigen, noch einen Schritt zurückgehen und uns kurz mit dem Leben Jesu beschäftigen. Denn ich glaube, bei ihm finden wir tatsächlich die ganze Offenbarung Gottes. Wenn Gott also strafen wollte, dann müssten wir doch eigentlich im Handeln Jesu das irgendwo mal wiederfinden. Aber ich glaube, das können wir nicht. Also ich kann es nicht. Ich kenne keine einzige Stelle, in der davon berichtet wird, dass Jesus einen Menschen für irgendetwas, was er getan hat, bestraft hat. Denkt mal kurz drüber nach. Oder länger heute Nachmittag. Und selbst da, wo er am ehesten Grund gehabt hätte und wo manchmal unser eigener Gerechtigkeitssinn dahin drängt, eine Strafe zu verhängen, da tut Jesus das nicht. Als Beispiel können wir dann nehmen, wo Jesus in seiner Heimatsynagoge ganz zum Anfang seines Wirkens die Antrittsrede hält und damit überraschend auf richtig starke Ablehnung stößt. Seine Landsleute drängen ihn sogar zum Abgrund hin und wollten ihn hinunterstürzen. Da heißt es abschließend in Lukas 4, er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Wäre hier nicht ein wirkliches Gericht über die Bewohner angebracht, hätten sie nach dem Ermessen nicht Strafe verdient, nach unserem Ermessen nicht Strafe verdient, wenn sie den, den wir als unseren Retter und Heiland verehren, so missachten und misshandeln wollen, töten? Aber Jesus straft sie weder mit Worten noch mit Verwünschungen, weder mit irgendeiner Androhung noch mit sonst irgendwas. Damit hält er sich an seine eigene Predigt, in der er sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wir kennen noch andere Beispiele. Nehmen wir mal den Petrus. Der war bereit, für seinen Herrn alles zu tun, bis hin zum Tod. Und das glaube ich, dass er das wirklich so gemeint hat. Und innerhalb kürzester Zeit verleugnete er ihn dreimal. Als nun der auferstandene Jesus dem Petrus wieder begegnet, wäre es dann nicht an der Zeit gewesen, ihm seine Verleugnung durch eine gerechte Strafe spüren zu lassen? Also Ausschluss aus dem Zwölferkreis, das wäre doch wohl das Allermindeste gewesen, oder? Wenn das Verhalten des Petrus kein Grund zur Kündigung ist, was kann denn da sonst noch passieren? Aber Jesus verhängt keinerlei Strafe, im Gegenteil, indem er ihn dreimal nach seiner Liebe befragt, konfrontiert er ihn zwar mit seiner dreimaligen Verfehlung und Verleugnung, setzt ihn aber damit auch zum Hirten der Schafe ein. Jesus hat seine Jünger dazu beauftragt, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden, Frieden zu bringen, Dämonen auszutreiben und Erkrankte zu heilen. Wenn sie auf Ablehnung stoßen würden, dann sollten sie den Staub von ihren Füßen schütteln. Aber nichts weiter. Niemals dürften sie andere richten und schon gar nicht Strafen verhängen. Als zwei Apostel dann doch mal die Bewohner eines Dorfes für ihre Weigerung, Jesus aufzunehmen, mit Feuer vom Himmel bestrafen wollten, da weist Jesus sie mit klaren Worten zurecht und sie ziehen zum nächsten Ort. Aber es bleibt in Bezug auf den Zacharias, um darauf nochmal zurückzukommen, ja nun mal bei der Tatsache, dass er bestraft wird. Oder gibt es da vielleicht eine andere Deutungsmöglichkeit, vielleicht auch in Verbindung mit einem anderen Gottesbild? Könnte es hier nicht auch so sein, dass das Verstummen von Zacharias für einen Menschen besonders wichtig war? Nämlich für den Zacharias selbst? Es war ja offensichtlich, dass er gezweifelt hatte, was ich total gut verstehen kann, hätte ich auch in seiner Situation. Aber hat nicht am Ende dieser Prozess, in dem er jetzt steckte, wesentlich dazu beigetragen, dass er von seinem Zweifel zum Glauben gekommen ist? Ein Priester ist es ja gewohnt, etwas zu sagen zu haben. Die Leute hören auf ihn und er ist ausgebildet und hat einen gewissen Stand. Wenn also Zacharias hier verstummen muss, dann geht es offensichtlich darum, glaube ich, dass er lernen soll zu schweigen, zu hören und nach innen zu schauen. Was passiert mit jemand, der es gewohnt ist, allen zu sagen, wo es lang geht und plötzlich nichts mehr sagen kann? Könnte man das hier vielleicht auch so sehen, dass das Verstummen keine Bestrafung für ein Fehlverhalten ist, sondern vielmehr die Einladung und die Aufforderung zum Nachdenken und zur Umkehr? Und tatsächlich kenne ich das von manchen Geschwistern, die gesagt haben, das war eine Zeit, die ich da durchgemacht habe, die habe ich mir niemals gewünscht. Aber ich wünschte tatsächlich nicht, dass ich das nicht durchgemacht hätte, weil diese Erfahrung habe ich so ganz dringend gebraucht. Es ist ein notwendiger Reifungsschritt, den Gott dem Zacharias hier zumutet, glaube ich, damit sich das angekündigte Heil durch ihn doch noch verwirklichen kann. Zacharias erhält dann seine Sprache wieder, als er bestätigt, dass das Kind heißen soll, wie seine Frau das gesagt hat. Die Verwandten beschwerten sich nämlich und wollten den Namen nicht akzeptieren. Und erst als Zacharias seine Frau unterstützt und Johannes auf ein Täfelchen schreibt, da kann er widersprechen und bricht auch gleich in ein Lob auf Gottes Gnade aus. Interessant. Müssen wir nicht also auch in unserer Beziehung zu Gott einen ähnlichen Gesichtspunkt gelten lassen, dass man eben nicht über alles hinwegsehen kann, dass wir vielleicht auch tatsächlich akzeptieren müssen, dass unser Tun Konsequenzen hat, vielleicht auch, dass unsere Seele durch unsere eigenen Taten Schaden nehmen kann und dass wir uns damit von Gott entfernen. Und zu diesem Aspekt vielleicht noch einige Sätze, die sich in meinem Leben jedenfalls als wahr erwiesen haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns einig sind, dass Sünde von Gott trennt. Und wenn du wieder einmal das Gefühl hast, weit weg von Gott zu sein, oder sagst, ich erlebe nichts mit Gott, oder Gott spricht nicht zu mir, keine Ahnung, dann kann das und wird, glaube ich, in jedem Fall dann auch daran liegen, dass du vielleicht in deiner Lebenssituation in Fehlverhalten eingetaucht bist. Ich glaube, dass jeder reflektierte Mensch hier sehr wohl um seine Sünden weiß, um seine Lieblingssünden, nenne ich das jetzt mal. Weißt du um deine Lieblingssünde? Also das, wo du vielleicht ein ganzes Leben schon dich mit beschäftigst, wo du immer wieder drauf reinfällst, egal was du tust? Ich glaube tatsächlich, dass es auch eine biblische Wahrheit ist, dass wir uns von Gott entfernen, wenn wir sündigen. Wir entfernen uns von Gott, wenn wir sündigen. Die Weisungen Gottes, die wir unter anderem auch gerade in den 10 Geboten finden, haben nicht den Sinn, uns zu quälen. Im Gegenteil, sie sollen Leitplanken für unser Leben sein, weil Gott, unser Schöpfer, weiß, in welche Richtung es geht, wenn wir uns davon abwenden. Und ich finde, die Katha hat super Beispiele eben dazu gebracht. Niemals in meinem Leben ist es mir so klar geworden wie heute, in welche Richtung eine gottlose Welt marschiert. Wir sehen das heute jeden Tag, wenn wir uns entscheiden, die Nachrichten anzumachen. Und tatsächlich glaube ich daran, dass wir diese Welt nicht retten können, weil wir uns nicht so verhalten, wie Gott das für uns vorgesehen hat. Und das meine ich tatsächlich in jeder Frage. Vom Klimawandel bis zum Krieg. Wenn du Gott gehorsam bist, dann wird das vor allen Dingen einem Menschen gut tun, dir selbst. Und ich glaube fest daran, weil ich das auch schon gesehen und erlebt habe, dass dieser Gehorsam wirklich frei macht und dass das die Freiheit ist, über die in der Bibel ganz häufig geredet wird. Nun ist es aber trotzdem eine Tatsache, dass wir auch immer wieder sündigen werden. Und ich komme nochmal zurück auf die Lieblingssünde, vielleicht fallen wir auch immer wieder auf die gleiche Sünde rein. Lass uns dann nicht zu hart mit uns selbst ins Gericht gehen, denn Jesus tut das auch nicht. Aber dann Komm vor deinen Gott, bekenne deine Schuld und bitte ihn um Vergebung. Er wird sie dir gewähren. Und die Schuld, so steht es in der Bibel, dort versenken, wo sie keiner mehr finden wird. Auch er selbst nicht. Diesen Prozess nennt man Buße und es war nie so richtig beliebt, dieses Wort und dieser Prozess, weil wir Menschen damit etwas von unserem Stolz aufgeben müssen. Aber genau das ist nötig, um hier Vergebung zu erfahren. Damit hat dann unser Schöpfer die Gelegenheit, tatsächlich wieder näher an dich heranzukommen. Und das ist eine falsche Darstellung. Damit hast du die Gelegenheit. Denn Jesus war nie weg und wollte immer die Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte euch noch ein zweites Bild zeigen, weil ich glaube, das hat jetzt mehr als lange genug da gehangen. Diesmal stammt das von Sebastian Dijk. Witzigerweise war das ein Schüler Dürers. Und vielleicht trägt es dazu bei, dass bei allem Ernst nicht Düsterkeit unser Nachdenken beherrscht. Ich habe es kürzlich entdeckt und so ein kleines bisschen bin ich begeistert von der originellen und lebhaften Darstellung der Dreieinigkeit und zugleich der Rechtfertigungslehre. Hier wird dargestellt, wie der fast nackte Christus nach seiner Kreuzigung, glaube ich, nach der Auferstehung, seinem Gottvater selbstbewusst und demonstrativ mit Hinweis auf seine Verwundung ins Schwert greift und damit weitere Strafen verhindert. Vielleicht hilft uns dieses Bild, die rechte Balance zwischen dem Vertrauen auf die Güte Gottes und dem Ernst, der für unser Leben gilt, zu finden. Ich würde euch gerne einladen und bitten, auch euer Gottesbild nochmal zu reflektieren und darüber nachzudenken. Meins hat sich in meinem Leben deutlich entwickelt. Jesus Christus ist für uns gestorben und er hat uns erlöst. Und lasst uns ihn loben dafür, nicht nur in meinem Gottesdienst, sondern lasst uns ihn loben dafür in unserem Leben, mit unserem Leben. Und lasst ihn uns loben damit, dass wir ihm gehorsam sind. Und damit ist nicht Perfektion unser Anspruch. Die werden wir nicht erreichen. Wenn wir Gott mit uns reden lassen, und das geht beispielsweise über Gebet oder die Bibel lesen oder mit Geschwistern reden oder den Gottesdienst, dann werden wir gesagt bekommen, was richtig und was falsch ist. Gib deine Lieblingssünden auf, nicht weil du dann auch nicht bestraft wirst, sondern weil du dir einen ganz egoistischen Wunsch erfüllst, näher zu Gott und zu deinem Vater zu kommen. Damit werden nicht Probleme von der Sache her gelöst, aber du wirst eine andere Perspektive auf die Welt bekommen und sie häufiger durch seine Augen sehen können. Amen.